Es gibt viele Weltmeister. Beim Fußball denken wir an Jahreszahlen wie 1954, 1974, 1990, 2014, genau. In der Leichtathletik, da denkt der eine so, der andere so, die andere so. Ich denke da an Edwin Moses, 400 Meter Hürden, oder Sergei Bubka, Leute, die über viele Jahre ihre Disziplinen immer von vorne her gelenkt haben. Ich weiß nicht, an wen man heute denken sollte. Wen würde man denn heute so sagen, als Leichtathlet, das ist ein echter Weltmeister? Bolt. Bolt. Wie schnell läuft er?
Schnell.
Schnell. Unterschiedlich. Gedopt oder ungedopt? Ungedopt. Das hoffen wir immer, wenn wir Fans sind, dass unsere Meister nicht gedopt sind. Von einem Weltmeister möchte ich uns heute erzählen. Aber seine Spezialdisziplin ist nicht der Fußball und ist auch nicht olympisch. Der ist Weltmeister einer ganz anderen Art. Er versteht sich nämlich wie kein anderer darauf, Freude zu machen. Er hatte einst da gewohnt, wo es nur Freude gab. Und dann ist er umgezogen. Dorthin, wo es solche Freude so noch nicht gab. Aber durch sein Dazukommen hat er immer wieder Freude verbreitet. Nicht nur Freude, aber eben auch Freude. Das fing schon bei seiner Geburt an. Und dann immer und immer wieder. Manchmal gab es erst Verwunderung, bis der Groschen fiel. Und die Freude folgte manchmal erst in zweiter Instanz. Das, was am Ende bei denen geblieben ist, die ihn kennengelernt haben, ist Freude. Und diese Freude war infektiös. Sie war und sie ist bis heute hochgradig ansteckend. Darum war nicht nur damit zu rechnen, dass sich hier mal einer und da mal einer vielleicht ansteckt, ja, dass mancher vielleicht sogar so irre ist, sich unbedingt anstecken lassen zu wollen. Das macht man ja normalerweise nicht, dass man sich freiwillig ansteckt. Aber er wollte es so, dass da, wo man sich freut, sich einfach auch mitgefreut wird. Dieser Weltmeister im Freudemachen will, dass auch wir heute hier uns alle mitfreuen. Wer freut sich denn nicht mit, wenn sich alle freuen? Es kann passieren, du bist eingeladen und du fühlst dich bei dieser Einladung selber völlig übersehen. Das ist vielleicht gar keine böse Absicht, sondern nur Gedankenlosigkeit der anderen Gäste, die den ganzen Tag noch nichts gegessen haben und nun dabei sind, ein bisschen zu spachteln und die nun auf dich gar keinen Blick verschwenden. Oder es kann dir auch in einem Gottesdienst passieren. Du bist da hingegangen und du sagst dir, hat jemand gesagt, sollen wir uns jetzt melden? Bist hingegangen und sagst dir, was soll ich eigentlich da? Kennen die anderen gar nicht, die kennen sich. Aber dass du dich nicht mitfreust, das ist ja nicht der Plan. Also, wer freut sich denn etwa nicht mit, wenn sich andere freuen? Vielleicht jemand, der dagegen sogar eine Resistenz aufgebaut hat. Jemand, der sagt, das kommt mir überhaupt nicht in die Tüte, dass ich mich dazusetze oder dazustelle und mich mitfreude. Im Gegenteil. Wir müssen diese Freude mal ein bisschen ausbremsen. Vor allen Dingen diesen Freudenweltmeister. Können wir uns so etwas vorstellen? Gibt es sowas? Die Bremser dachten, der stiehlt uns ja hier die Show. Dem muss man den Lautsprecher abdrehen, das Licht löschen, den Stecker ziehen. Der gehört ruhig gestellt, den muss man ausradieren. Die Resistenten wollten ihn nicht dabei haben. Da gibt es so eine kleine Episode. Da war ein kleiner Mann, der war wohl schon so ein bisschen angesteckt von der Freude und der wollte den Weltmeister sehen, der Freude. Aber weil er so klein war, da musste er sich erstmal eine gewisse Position sichern, um ihn sehen zu können. Die Leute standen ihm im Weg, Und durchgelassen hat ihn niemand, denn die waren ja alle noch gar nicht angesteckt von der Freude. Aber dann sagt der Freudenweltmeister, als er bei ihm so vorbeikommt, ausgerechnet zu ihm: Du, ich muss heute in dein Haus kommen. Das hätte ja der kleine Mann nie geglaubt, dass der Weltmeister am Freudemachen gerade in sein Haus kommen will. Und da war er völlig baff. Und da kam die Freude, infiziert war er ja schon, da kam die Freude so dermaßen völlig zum Ausbruch, dass er wahrscheinlich eine Gänsehaut bekam. Vielleicht nicht Gänsehaut, aber zumindest sein ganzes Haus war voll mit dieser Freude. Und das war nicht etwa nur Konfetti und Papierschlangen und Papiertröten, das war so innerlich. Ja, und darum ist ja auch der Weltmeister aus dem Land, in dem es nur Freude gab, umgezogen in ein Land, in dem die Freude so noch nicht bekannt war. Das war seine vorrangige Absicht, die Freude auszubreiten. Auch bei denen, die die Freude bremsen und bremsten. Das ist ja eigentlich auch nichts Schlimmes, oder? Es gibt ja so vieles, was sich ausbreitet. In diesem Jahr waren es die Killerwespen, viele Gerüchte, Waldbrände, schlechte Manieren, alles breitet sich aus. So etwas muss sich ja nicht unbedingt ausbreiten. Vieles muss sich nicht ausbreiten, aber Freude darf sich doch durchaus ausbreiten dürfen. Es gab mal einen Arzt, der den Freudenweltmeister nicht persönlich kannte, aber der alles über ihn gesammelt hat. Es gibt ja so Sammler, die über ein Idol alles sammeln. Der hat alles über diesen Freudenweltmeister gesammelt. Die Eckdaten, Geburt und Tod und was da noch so passierte danach. Und auch etwas darüber, was er so beruflich gemacht hat. Erst und dann später. Der hat ja nochmal seinen Beruf gewechselt. Erst hat er so auf Holz gemacht und dann mehr so auf Menschen. Und auch was dieser den Menschen für Geschichten erzählt hat, die hat dieser Arzt alle so gesammelt. Und die Geschichten, die konnte der Freudenweltmeister so in bestimmte Situationen, die sich ergeben haben, immer so anbringen, immer so anbinden, als ob das gerade und ganz genau dazu passt. Das war genial. Zum Beispiel, einmal kamen Leute zum Weltmeister, die waren ja auch schon kleine Meister im Freudemachen. Sie versuchten es auch in verschiedenen Branchen. Am meisten versuchten sie es natürlich immer damit, nicht nur im Freudemachen, sondern im sich selbst Freudemachen. Mancher dachte, Geld macht glücklich. Mancher dachte, lustig sein zu dürfen macht glücklich. Aber sie entdeckten an dem Weltmeister der Freude, dass der noch ganz anders drauf ist als sie. Und darum hörten sie ihm auch zu. Der hatte noch eine ganz andere Freude und die verteilte er immer zu. Aber nicht nur an die diese Freude wirklich erfahren wollten, sondern auch, er verteilte sie auch an die, die auf keinen Fall von dieser Freude irgendwie berührt werden wollten. Und da erzählte der Freudenweltmeister drei Geschichten. Die haben wir heute schon gehört. Und alle drei Geschichten mit der gleichen Absicht. Die erste Geschichte, ein Mann hatte 100 Schafe. 100 Schafe, ja, da stehen sie. Die zweite Geschichte, eine Frau hatte 10 Groschen. 10 Groschen, 10 Geldstücke. Da liegen sie. Ein Mann hatte 2 Söhne. Da gehen sie. Und jeder verliert etwas. Der Hirte ein Schaf, 1 von 100. Die Frau ein Groschen, 1 von 10. Und der Vater einen Sohn, 1 von 2. Das heißt, der Sohn verabschiedet sich, um sein Glück zu machen. Tschüss, kennt ja mancher von uns aus der Perspektive der Eltern, auch aus der Perspektive dessen, der geht oder die geht. Alle drei fangen an zu suchen. Nein, der Vater nicht, der sucht nicht. Der wartet. Der wartet auf den Sohn. Er wartet nur, aber er wartet. Alle finden etwas wieder. Der Hirte sein Schaf, die Frau ihr Geldstück und der Vater sieht nach langer Zeit seinen Sohn kommen. Er läuft ihm entgegen. Und wenn einer einem entgegenkommt, ist die Wegstrecke ja gleichsam sehr viel kürzer. Der Vater verkürzt den Weg. Und der Vater schließt, den Jungen in die Arme, völlig unabhängig davon, was er gerade versaubeutelt hat. Alle drei freuen sich. Der Hirte, der sein Schaf gefunden hat, die Frau, die ihr Geldstück gefunden hat, und der Vater, der seinen Sohn in die Arme geschlossen hat. Der Sohn, das ist ja irgendwie ganz traurig, der hatte gar keine Erwartung an seinen Vater. Er wollte nur sagen, dass er seinen Vater ganz doll enttäuscht hat. Und zwar richtig. Aber nun ist die Freude auf beiden Seiten. Auf der des Vaters und auf der des Sohnes. Das ist so gleich in den Geschichten. Verloren, gesucht, gefunden, gefreut. Wahnsinn. Und jetzt kommt noch eins obendrauf. Der Weltmeister setzt noch eins obendrauf. Dass man sich freut, damit alleine nicht genug. Sondern was jetzt kommt, das ist es. Nämlich, dass man sich mitfreut. Überall wird gefeiert, weil das Schaf gefunden ist, das Geld und der Sohn. Und nun sollen sich alle anderen mitfreuen. Der Hirte lädt seine Freunde und Nachbarn ein, die Frau lädt ihre Freundinnen und Nachbarinnen ein und der Vater, er spricht zu den Knechten, bringt schnell das beste Kleid hervor und tut es ihm an und gebt ihm einen Ring an seinen Finger und Schuhe an seine Füße und bringt das Kalb, das wir gemästet haben, und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aus gutem Grund. Gucken wir, was dem Sohn eben gegeben wird. Ein Gewand, wir hörten in der neueren Übersetzung, einen schicken Anzug bekam er. Als er kam, da sah er ganz schäbig aus. Und er sah nicht nur so aus. Er hatte ja alles verspielt, auch sein Vertrauen. Und das hat ihn so richtig auch selber heruntergezogen. Und er hatte bereits auch etwas gewonnen, nämlich Einsicht. Aber an der Einsicht konnte er sich selber nicht irgendwie aus dem Dreck ziehen. Aber der Vater tut es. Und er schenkt ihm mit dem Gewand eine neue Würde. Der Vater will nicht, dass seine Kinder unter aller Würde leben. Und einen Ring, der symbolisiert, dass er zur Familie gehört. Dass er Sohn ist, dass er Vollmacht hat, dass er im Namen der Familie sprechen darf und auch unterschreiben. Und Sandalen, die unterschieden den freien Mann von einem Sklaven. Er war frei. Und das Mastkalb wird geschlachtet. Als es gefüttert wurde, da hat der Vater auf den Sohn gewartet. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt wird gefeiert. Dieser Sohn oder diese Tochter. Denke doch einfach mal so bei dir, dieser Sohn, diese Tochter, das bin ich. Also jeder für sich. Müsst nicht alle auf mich gucken, sondern so. Das bin ich. Ich werde hier gefeiert. Erst habe ich Vertrauen verspielt. Und ich sage es mal ruhig jetzt auch so von mir, ich habe schon Vertrauen verspielt. Und jetzt werde ich gefeiert. Und es stimmt, alle Heiligen, davon gibt es ja hier genug, alle Heiligen haben eine Vergangenheit. Aber das andere stimmt auch. Bei Gott haben auch alle Sünder eine Zukunft. Und dafür steht das Gewand. Der Ring steht dafür, Gott macht uns, das verdanken wir Jesus, das haben wir gleich bei der Begrüßung gehört. Die Sache mit dem Kreuz, dass der für uns starb. Gott macht uns durch Jesus zu seinen Kindern. Der Ring ist nur ein Symbol. Aber dahinter steht, wir sind Gottes Kinder, ausgestattet mit Vollmacht, das sein und auch sagen zu dürfen, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist einfach eine Einbildung. Gott verleiht uns Vollmacht und als Gemeinde beten wir auch darum, dass Menschen auch mit diesen Dingen, die Gott uns anvertraut, leben können. Damit und daraus. Und die Sandalen. Die Sandalen stehen für die Freiheit. Erfahrbar ist die Freiheit immer dann, wenn man selber Entscheidungen treffen darf. Und das wünsche ich mir, dass, dafür stehen wir auch als, bei uns steht da vorne dran, freikirchlich. Also das soll ja so sein, dass man eine freie Entscheidung treffen darf. Das wünsche ich mir auch so, dass wir frei entscheiden in allen Dingen des Lebens. Und dass wir anderen auch nicht die Freiheit vorenthalten. Die Freiheit der Entscheidung. Und auch, dass wir uns selber die Freiheit nicht nehmen. Wir sind mal nach einer Wattwanderung zurückgekommen zum Deich und dann habe ich da meine Sandalen stehen lassen. Dieses Zeichen der Freiheit. Ich meine, die waren dreckig, die habe ich da auch unfairerweise stehen lassen. Aber stell dich mal vor, man lässt sein Symbol der Freiheit, man lässt seine Freiheit stehen, man gibt seine Freiheit auf. Das ist hier nicht gefragt. Und dann das Kalb, das gemästet wurde, soll geschlachtet werden. Das ist ein schönes Bild für, es ist Zeit, jetzt. Es gibt immer etwas, ohne dass es einen Durchbruch nicht gibt. Aber mit dem, wofür es nun Zeit ist, würde es einen Durchbruch geben, wenn es das gibt, wofür es Zeit ist, wofür jetzt Zeit ist. Und manchmal ist es an der Zeit, sich die Hand zu reichen oder in den Arm zu nehmen. Es gibt meistens immer noch irgendetwas, was geht. Und manchmal ist es Zeit, dass jemand sein Leben auf Jesus ausrichtet. Und manchmal ist es Zeit für ein Gebet. Und manchmal ist es Zeit, einfach sich mitzufreuen. Es ist Zeit. Ich habe mich schon ganz praktisch gefragt, ob es sich denn lohnt, wenn man etwas wiedergefunden hat, dafür einen solchen Aufriss zu machen, dass man dann seine Freunde und Nachbarn einlädt. Ob nicht das Fest sehr viel teurer wäre, als das, was man wiedergefunden hat. Wir können ja mal zusammen rechnen. Aber alles, was uns freut, können wir teilen. Und das sei nicht nur so dahingesagt, dieser Spruch, geteilte Freude ist doppelte Freude. Der Freudenweltmeister hat seine Freude mit dem kleinen Mann geteilt und der hat wiederum sein Vermögen mit den Armen geteilt. Denn der war jetzt nicht mehr nur reich an Geld, sondern der war jetzt auch ganz reich an Freude. Und welch eine Lawine ist damit losgetreten durch diesen Freudenweltmeister. Wenn auf einmal das nach, ich sag mal, nach unten durchgereicht wird, was als Freude empfangen wird. Wir laden Menschen ein, sicherlich auch, um das Gemeinwesen zu stärken, aber wir laden auch Menschen ein, damit sie den Grund unserer Freude kennenlernen. Der Hirte hat mit anderen Hirten, Freunden und Nachbarn gefeiert. Wie viel Freude wird da freigesetzt? Die Frau mit Freundinnen und Nachbarinnen, der Vater mit dem Hof, mit den Knechten, mit den Kindern. Kindern, aha. Wie viel hatte er? Zwei. Er feiert nur mit einem. Da gibt es ja auch Wermutstropfen. Alle, die wir einladen, die kommen ja nicht. Und so ging es auch dem Vater. Der eine Sohn kam nicht. Und das, obwohl wir uns manchmal solche Mühe gegeben haben, wie dieser Vater. Was uns zu wünschen wäre, wäre ja die Erfahrung, dass Menschen die Einladung zu dem Freudenweltmeister annehmen und dass sie sich selber mit ihm verabreden. Und weil sie diese Freude ins eigene Leben hineinlassen wollen und ja, das auch gerne zusammen mit anderen feiern, vielleicht auch mit der hier feiernden Gemeinde, wie ihr das heute macht. Man kennt hier den Freudenweltmeister in der Gemeinde, glaube ich, oder? Ich meine, das ist mal eine kurze Auflösung. Gibt es da eine Auflösung, wer das ist? Ihr sagt, ihr meldet euch, ihr wisst da Bescheid. Ja, gut. Es steht ja auch im Text. Im Text steht, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Und diese drei Vergleichsgeschichten, die atmen etwas von diesem Tod und von diesem Lebendigwerden. Und das klingt so wie Karfreitag und Ostern. Das klingt so nach Jesus. Das Höchste und Größte ist ja nicht, dass wir gut dastehen als Einzelne oder als Gemeinde, sondern dass wir bei dem sind, der von sich sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist lebendig geworden. Das passt auf Jesus. Und es passt auf jeden von uns. Euch Täuflinge mal besonders hervorgehoben. Denn dieser, mein Sohn oder dieser, meine Tochter, war tot und ist lebendig geworden. Er oder sie war verloren und ist gefunden worden. Und wer diese Einladung annimmt, der erfährt, was das bedeutet. In der Geschichte heißt es nur kurz, und sie fing an, fröhlich zu sein.